Hallo Nico.
Hallo, Maigi? Maigi, bist du's?
Ich bin's. Ich bin nicht der achtbeinige Exoskelett-Roboterhund, der eine wichtige Rolle in diesem Podcast spielt.
Wieso ist das jetzt auch nur ein Roboterhund? Was ist denn hier passiert?
Ich dachte, wir können jederzeit Dinge zu
okay, das der war Existenz mir nicht bewusst.
Von. Wie hieß er noch?
Trippi, Maigi.
Trippi zu
finden. Wow, du glaubst, dass du einfach an Trippis Hintergrundgeschichte rumbasteln kannst, dabei weißt du nicht mehr, wie er heißt.
Ja.
Ist ja unfassbar.
Ja.
Ja, wir haben in unseren bisherigen Folgen von The Good Batch, in der wir aktuell über The Bad Batch reden, einen Roboterhund offenbar eingebaut namens Trippi, der verschmolzen ist mit Batcher, der Hündin, wie wir dann später lernen, die Gruppe sowieso adoptiert. Und wir haben Trippi eingeführt, bevor Batcher ins Spiel kam, weil wir Batcher vergessen hatten.
Ja.
Und dann mussten die beide verschmelzen zu einem Charakter. Das ist aber nicht schlimm, weil so wichtig ist Batcher dann am Ende nicht mehr. Ne?
Ja.
Er ist noch
Tripcher, Batchy.
Sie ist Tripcher. Sie, es, ist dann noch da. Wir reden heute über die letzten... man muss eigentlich sagen 8 Folgen, weil Folge 15 eine Doppelfolge ist, von der dritten Staffel und damit auch von der ganzen Serie Star Wars The Bad Batch. Und was machen wir in unserem Podcast-Format The Good Batch, Maggie?
The Good Batch ist unser Podcast, in dem wir über alles Bewegtbildmaterial von Star Wars in In-World chronologischer Reihenfolge reden und dabei versuchen, die positiven Aspekte hervorzuheben.
Wie griffig. Was für ein guter Slogan, den wir uns da gewählt haben.
Vielleicht ist das Konzept... nicht kürzer zusammenzufassen, aber falls ihr Vorschläge habt, wie man das besser pitchen kann, lasst es uns wissen. Aber ich bin eigentlich inzwischen ganz stolz drauf, dass ich das so fließend runterspulen kann.
Ja, das machst du echt super. Genau.
Hat ja auch nur mehrere Dutzend
Folgen. Ist die 59. Folge heute.
Ja.
Genau, gibt uns Tipps, wie wir das für die letzten vielleicht noch 40 Folgen, wir sind schon mehr als die Hälfte durch das Star Wars Werk, würde ich sagen, oder?
Aber während wir das machen, kommt ja noch mehr dazu.
Das stimmt. Zum Beispiel kommt in ein paar Tagen Maul Shadow Lord raus. Und ich glaube, das müssen wir dann direkt am Anschluss besprechen, weil ich glaube, das spielt ziemlich zur ähnlichen Zeit wie The Bad Batch. Und wir wollten jetzt eigentlich zu Solo springen, aber gut, vielleicht verweilen wir dann noch etwas länger in der frühen imperialen Phase. Mhm. Aber mal gucken, ich weiß nicht genau, wann Maul Shadow Lord spielt. Ich weiß aber ungefähr, wann The Bad Batch Staffel 3 spielt. Aber nicht perfekt. Also es gibt auf Wikipedia auch eine genaue Erinnerung, wann, wie viele Jahre nach was und was das spielt. Ich glaube, wir sind immer noch im ersten oder zweiten oder vielleicht schon im dritten Jahr nach dem Fall der Republik. Ja, wir sind im zweiten Jahr.
Ja.
Ja, es ist 18 vor der Schlacht von Yavin.
Während oder danach ist die Einordnung auf der Wikipedia.
Ja, die wissen es auch nicht so genau. Es gibt auch wenig Anzeichen dafür.
Ja. Wir haben wie immer hier, damit wir schnell checken können, ob wir Bullshit labern, die jeweiligen Seiten auf der Wikipedia offen. Ein Hoch auf Fan-Wikis an dieser Stelle und an die Leute, die sie befüllen.
Wir labern trotzdem Bullshit, aber egal.
Ja, aber minderen Bullshit können wir damit vielleicht auffangen. Und wir reden heute, wie du schon sagtest, über die letzten 7 und oder 8, je nachdem, wie man zählt, Folgen. Das sind 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15 ist so lang wie 2. Und das sind The Harbinger, Identity Crisis, Point of No Return, Juggernaut, Into the Breach, Flash Strike und zum Abschluss dann The Cavalry Has Arrived.
Genau, wir haben ja angefangen, über einzelne Folgen zu sprechen oder über so kleine Arcs mit 3, 4 Folgen, aber... The Bad Batch Staffel 3 ist ein langer Plot, also gehen wir das wie ein Film an. Es entspricht auch von der Länge her ungefähr einem Star Wars Film, was wir heute machen. So 2,5 Stunden, das ist so die Länge. Und wir hatten das letzte Mal eine Mission beleuchtet, die irgendwo hinführte. Da haben unsere Helden, die Bad Batch, haben für Fennec Shand einen Auftrag gemacht im Austausch für Informationen. Die wollten nämlich wissen, was das Imperium eigentlich mit Leuten mit einem hohen M-Count möchte, was das genau bedeutet. Und das konnte ihnen Fennec Shand nicht sagen. Aber sie hat jemand geschickt, der ihnen das verrät in der Folge The Harbinger. Und wer ist das? Wen sehen wir wieder?
Wir sehen Asajj Ventress wieder.
Mhm.
Und die ja inzwischen als, das wussten wir schon, Kopfgeldjägerin unterwegs ist.
Genau. Später produziert, aber wir haben es schon früher reingeschoben, weil wir das hier ernst nehmen. Gab es ja schon Tales from the Underworld, wo wir sehen, was aus Ventress wurde. Wobei aber auch nicht genau wissen, ob das vor oder nach dieser Folge spielt. Ist aber wurscht. Die war ja zwischendurch mal offscreen in einem Roman gestorben und ist dann aber in ihrer eigenen Miniserie wiederbelebt worden und kann jetzt hier immer noch unterwegs sein. Und die landet einfach mal auf Pabu, ja, in einer Meereshöhle, unweit der Stelle, wo die so rumhängen, unsere Helden, wo die trainieren. Und dann findet Omega das Raumschiff, das da geparkt ist, in dieser Höhle, das heimlich sich reingeschlichen hat, gerät dann an diese düstere schon etwas dämonisch aussehende Frau mit Lichtschwert.
Immerhin ist sie nicht mehr ganz so düster, wie sie sein könnte. Sie hat inzwischen Haare.
Ja, okay. Ja.
Also, es hat sich schon gebessert. Ich erinnere mich, dass in der Folge dann Asajj Ventress mehr oder weniger sagt, hey, ich bin hier wegen der M-Count-Sache und ich kann euch sagen, das hat damit zu tun, dass Leute die Macht beherrschen und dann testet sie, ob das vielleicht der Fall ist bei Omega, weil die Leute so hinter ihr her sind, was das angeht.
Es gibt erstmal so einen kleinen Standoff, weil dann kommen ihre drei Daddies natürlich an. Und sagen, ey, das ist aber eine Kriegsverbrecherin. Also Hunter, Wrecker und Crosshair zu diesem Zeitpunkt.
Ja, die prügeln
sich mit Crosshair wieder ein bisschen versöhnt haben. Mhm. Die prügeln sich kurz mit ihr, genau. Aber es geht nicht gut für sie aus. Ja, jedenfalls, sie sagen dann, ey, das ist eine Kriegsverbrecherin, geh weg von der. Und sie, um das Gespräch zu führen, lenken sie Omega ab, sie soll was in der Stadt holen. Und während sie dann unterwegs ist, klären sie dann, was es genau mit Ventress auf sich hat und was die hier sucht und dass ihr die Koordinaten gegeben wurden von Fennec Shand und dass man ihr vertrauen soll. Und wenn sie umbringen wollte, hätte sie es schon getan. Letztendlich machen sie es zähneknirschend. Es gibt eben diesen Test von Omega, ob sie machtbegabt ist. Und das Ergebnis ist?
Offensichtlich nicht. Oder wenn, dann kriegt sie nichts damit gebacken.
Ja.
Weil sie bei allen Tests entweder durchfällt oder sie besteht einen Test, wo sie in die Stadt geschickt wird, was zu holen, weil sie mit Badger schnell unterwegs ist, weil sie auf Badger reitet. Aber das war ja nicht wirklich ein Test, sondern nur eine Methode, um sie aus der Höhle rauszukriegen. Aber bei den eigentlichen Sachen, das ist von Körperbeherrschung bis hin zu, kannst du mit Meereswesen kommunizieren, nix, nada.
Ja, also sie kriegen immerhin eine Antwort auf die Frage, was es hat es mit M-Count auf sich. Also dass es halt um Midi-Chlorianer geht und dann eine potenzielle Machtbegabung. Aber so richtig schlau werden sie halt dann auch nicht raus, was jetzt das Imperium mit Omega will deswegen. Letztendlich führt das Ganze mal wieder zu einem Kampf gegen ein großes Monster.
Ja.
Ne? Denn es ergibt sich dann, dass während die beiden so trainieren oder Ventress sie testet, sie auf einem Boot auf dem offenen Meer sind und dann greift sie einen Kraken an, oder? Also so eine Art Riesenkraken-Schildkrötenviech.
Ja, das läuft darauf hinaus, also das, wie sagtest du, ihre drei Daddies, sie sagt zweimal ihre Brüder, naja, die erwachsenen Klone, dass die dann mit dem Schiff eingreifen und Ventress sagt, die sollen sich verpissen und als sie das tun, beruhigt sie diese Kreatur auch wieder, auch wenn sie zwischendurch schon Tentakel von ihr abgeschnitten hat, um Omega zu retten.
Ich meine, das ist natürlich vor allem in der Folge, damit es Action gibt, damit es ein bisschen Schauwerte hat. Aber es zeigt dann am Ende natürlich auch, dass Ventress tatsächlich vertrauenswürdig ist und dass sie in der Lage ist oder dass sie bereit ist, Risiken einzugehen, um Unschuldige zu retten, was in dem Fall Omega ist. Die verabschieden sich dann tatsächlich am Ende als, ja nicht Verbündete, aber neutrale Parteien. Da ist kein Groll mehr am Ende zwischen der Bad Batch und Ventress, was irgendwie auch schön ist, ne, dass die zwei Kriegsparteien verschiedener Seiten auch durch den gemeinsamen Feind, den sie inzwischen haben, sich aussöhnen können und sagen, okay, jetzt lassen wir das hinter uns, all das, was du angestellt hast an Scheiße. Ja, das war Ventress in dieser Serie. Als die rauskam, die Folge, gab es da einen Mini-Shitstorm, weil das ja ihr erster Auftritt war, nachdem sie ja gestorben war in einem Roman. Mhm. Und dann, ja, Disney hat doch versprochen, dass alles kanonisch ist, was rauskommt und schon wird wieder was geredconnt. Da sollten Star Wars-Fans aber inzwischen dran gewöhnt sein.
Ich wollte gerade sagen. Aber man hätte damit rechnen können, dass Dave Filoni einen seiner Lieblings-Action-Figuren nicht dauerhaft wegfallen lässt.
Ja, der Punkt ist, der Roman kam raus zum Zeitpunkt, wo The Clone Wars tot war, wo niemand wusste, wie es geht, wie es mit der Serie weiter und die Leute sich einen Abschluss gewünscht haben für ein paar Charaktere. Also hat man halt gesagt, hier schreibt bitte Romanautor in so und so. Sorry, ich weiß gar nicht, wer den Roman geschrieben hat oder wie er hieß. Schreib du mal ein Ende für die Charaktere. Und klar, dann will man das natürlich später ein bisschen sinnvoller in seinen gesamte Werke einbauen. Parallel sehen wir in der nächsten Folge, wie es um Emery Carr auf Tantis geht und was so die Bewegungen sind innerhalb der Hierarchie dieser Forschungsstation. Die haben ja dann Nala Se wieder eingefangen, nachdem sie versucht hat zu entkommen mit Omega und dadurch wird Emery Carr jetzt befördert zur Chef-Klon-Expertin auf Tantis. Die soll jetzt mit diesen Kindern, die sie da gefangen halten, haben wir schon gesehen, dass die Kinder gefangen
eben
halten?
Nicht.
Nee, haben wir nicht. In dieser Folge sehen wir, dass die Kinder da gefangen halten.
Ich wollte gerade sagen,
Twist.
Das ist das, was wir herausfinden. Also wir steigen tatsächlich ein mit einer Szene ganz woanders, mit einer Alien-Mutter, mit einem unglaublich niedlichen Kind. Und das Kind levitiert Dinge auf einem Marktplatz und wird dabei beobachtet. Und dann wird denen ein Kopfgeldjäger auf den Hals gehetzt.
Nämlich Cat Bane. Ja, Cat Bane, das Arschloch. Cat Bane, das Arschloch, sein professioneller Name.
Ja, das steht in seinem Xing-Profil so drin oder in LinkedIn.
Schon einer der größten Arschlöcher dieser Galaxis. Aber das ist eine die Spezies heißt Tarlafar. Die ist, glaube ich, in Solo zum ersten Mal vorgekommen und dann hat mehr Screentime bekommen, nur in dieser Serie. Das sind so dicke, mausartige oder schakalartige Viecher, Schakalmäuse mit vier Ohren.
Ja. Und das Baby ist brutal niedlich.
Ja.
Oder der
Toddler.
Das Toddler, ja. Das Kleinkind. Und hat auch noch ein Plüschtier,
eine von Puppe sich
von sich selbst. Ja. Das ist wirklich schlimm. Und die kriegt es sogar mitgegeben, als es betäubt und entführt wird. Beziehungsweise als es entführt wird, weil es weint. Und der Helfer-Druide von Cat Bane bekommt den Auftrag, ja. Bring es zum Schweigen. Und er gibt ihm einfach das Plüschtier.
Todo.
Ja. Seth Green.
Ja, also Cat Bane ist ja noch nie wirklich sympathisch gewesen. Aber der hat auch schon mal fürs Imperium Babys entführt. Mhm. Als der Imperator sagte, ich brauche jetzt hier diese auch machtbegabte Kinder. Die wurden aber gerettet. Und da wurde nie so richtig klar, was will der Imperator eigentlich mit diesen machtbegabten Kindern? Ist die Frage, wollte er die damals schon haben für seine Klonexperimente? Oder war es, weil er seine eigenen Jedi-Schüler ausbilden wollte? Wurde, glaube ich, nicht erklärt.
Nee.
Aber es ergibt jetzt Sinn, dass das gleiche Projekt ist, ne? Dass er diese Kinder schon lange sammelt. Und zwar werden die dann auf Tantis eingesperrt in dem richtigen Hochsicherheitstrakt. Also wirklich ganz tief drin, da ist ein Aufzug, da ist ein Wachraum mit Selbstanlagen, da sind mehrere Laserschranken und ganz am Ende ist dann ihr wirklich trauriges Spielzimmer mit drei Tischen und so ein paar Logikpuzzles und ihren Einzelzellen, wo sie von Wissenschaftlern und Droiden ständig überwacht werden und sie wissen auch nicht, was mit ihnen da geschehen soll und über die soll jetzt Emery Carr sozusagen die Aufsicht haben und sie weiß aber immer noch nicht, was sie mit denen machen soll, weil man kann machtbegabte Leute nicht klonen. Ja, also ja. Das Jedi-Gen, also die Midichlorianer, klonen sich nicht mit.
Genau, also es gibt ein Gespräch darüber, was mit denen ist. Und man merkt auch direkt schon, es ist ziemlich eindeutig, dass sie da ein bisschen hin und her gerissen ist, weil sie ist Wissenschaftlerin, aber das sind auf einmal Kinder, die auch mit ihr reden. Mhm. Und ihr wird aber gesagt, hey, du sollst sie nicht beim Namen nennen, du sollst ihre Experimentnummer nennen und du sollst möglichst eigentlich gar nicht mit ihnen reden und so weiter. Und sie redet dann mit Hemlock drüber, der ja gänzlich das Sagen hat über dieses Projekt. Ja. Und er sagt, ja, es ist ein Problem. Wir versuchen hier Leute zu klonen und dabei ihre Fähigkeit in der Macht zu erhalten. Und Omegas Blutprobe ist bisher das einzige Mittel, das dafür gesorgt hat, dass das möglich ist. Also es geht nicht darum, dass Omega, das lernen wir jetzt hier zumindest so, einen hohen M-Count hat, sondern in ihrem Blut ist irgendein Faktor drin, der das Klonen ermöglicht, plus Midichlorianer.
Ja. Wie auch immer das biologisch funktioniert. Nicht so wichtig.
Wird nicht genauer erklärt. Ja. Es ist einfach so. Und deswegen ist sie wichtig. Und ansonsten sehen wir noch, wie eins von den Kindern dann versucht zu entkommen. Also wir lernen da die drei Kinder kennen, die schon da festsitzen. Und dann kommt das Kleinkind noch dazu.
Müssen wir aber auch gar nicht so genau vorstellen. Nee. Drei Kinder, das sind halt drei Kinder. Die haben auch keinen Charakter. Das ist
drei verschiedene Aliens.
Ja, das einzig Relevante ist das Baby.
Ja.
Das kommt am Ende dazu. Also dann gibt es eine Übergabe mit Cat Bane und Emery. Und man merkt schon, ihr ist das unangenehm, ja, und für ihn ist das Routine. Er macht das offenbar ständig, Kinder entführen. Sie hinterfragt das und er ist ja euer Auftrag, ne? Also überlegt,
ist auch nicht das Erste, ich bin da gut drin. Außerdem ist das nicht schwer.
Ist nicht schwer, Kinder zu entführen. Ja. Toll.
Das ist auch eines der Argumente von Hemlock, weil Emery Carr fragt dann auch, warum Kinder. Also erstens gibt es nicht mehr viele erwachsene Leute mit einem hohen M-Count, weil wir haben sie alle umgebracht. Und zweitens, Kinder kann man leichter einsperren, weißt du. Also der macht sich da auch noch unbeliebter. Ich weiß nicht, ob das noch geht.
Nee. Wir erfahren auch, dass Hemlock weiter unter Druck steht durch Tarkin, der ja offenbar so ein bisschen zumindest einen Einfluss darauf hat, was mit den Finanzen des Imperiums passiert. Und er findet das immer noch doof, dass so viel Geld auf diese Klonanlage aufgewandt wird, während er doch sein Project Stardust bauen möchte. Ja. Ja, seine Massenvernichtungswaffe. Er will einfach nur eine große Knarre haben, anstatt einfach Dinge zu klonen. Weil ihre Logik war ja auch, wir brauchen noch keine Kloner mehr, wir haben ganz normale hier Wehrpflicht dazwischen. Mhm. Also wir haben Rekruten. Ich weiß nicht, ob Tarkin weiß, dass es letztendlich darum geht, dass der Imperator sich selbst klonen möchte. Weil das ganze Projekt läuft ja darauf hinaus. Er hat ja schon das Ganze besichtigt und Project Necromancer geht ja darum, dass er Tote nämlich sich selbst wiederbeleben kann. Und sie rausfinden müssen, wie man Jedis oder Sith klont. Und wahrscheinlich weiß Tarkin gar nicht, dass das die Idee dahinter
sonst
ist. Und
da fragt sich halt,
wieso wird da Geld von meiner Knarre abgezogen?
Ja, sonst würde er da, glaube ich, nicht gegengehen, weil Tarkin ja schon tut, was der Imperator möchte. Ja, aber wir sehen das, zumindest das mag ich, dass man immer mal wieder sieht, dass die einzelnen Abteilungen im Imperium versuchen, sich gegenseitig irgendwie die Ressourcen streitig zu machen und wer was wo zu sagen hat und wie viel Aufmerksamkeit von Daddy Imperator bekommt.
Ja.
Gut, das war Identity Crisis.
Es wurde noch darauf hingewiesen, dass sie auf der Spur von einer Piratin sind, die vielleicht weiß, wo sich Omega befindet. Ja. Und das haben sie aus Sid, der Trandoshanerin, rausgequetscht, die offenbar immer noch in einer Verhörzelle schmort des Imperiums, was sie natürlich... Oder sie fragen sie halt einfach, rufen sie an, keine Ahnung.
Ja.
Wissen wir nicht genau, was aus ihr wurde, ist aber auch nicht so wichtig.
Ja, aber offensichtlich hat sie diese Informationen rausgerückt. Und das führt uns dann zu Point of No Return, wo es dann damit weitergeht, dass das Imperium über Phi Genua, die Piratin... Genau.
Die beschatten sie. CX2 beschattet sie. Das ist übrigens, das ist der düstere Crosshair. Ne? Also der andere Bad Batch sozusagen. Also es gibt noch, wie wir später erfahren, eine weitere Gruppe von speziellen Klonen, die ungefähr das gleiche Skillset haben wie die Bad Batch. Nur eben, dass die halt böse sind. Genau. CX2, beim Tanken lauert er ihr auf und bringt einen Peilsender an ihrem Schiff an. Und da erfahren wir, dass eine Tankfüllung im Star Wars-Universum 1400 Credits kostet. Zumindest für das Schiff von 1600 Credits kostet. Entschuldigung. Zumindest für das Schiff von Phi.
Ja, solange es nicht eine Einschränkung davon gibt, wie viel an Frachtern auf den Hyperraumrouten unterwegs sein können. Weil zum Beispiel jemand einen Krieg anfängt. Mhm. Dann steigen die Kosten an. Wir wissen aber auch nicht, wie lange man fliegen kann mit 1600 Credits.
Du meinst, das hält vielleicht für ein Jahr oder so?
Ja, wissen wir nicht.
Weil, also ich würde sagen, es wirkt ja noch nach Routine, Tankung. Das ist eher so einmal die Woche. Und wenn man bedenkt, dass Chewies Kopfgeld 35.000 Credits waren. Das heißt...
Das ist recht, das ist nur etwas mehr als zwei Tankfüllungen.
Nein, 35.000, nicht 3.500.
Ah, okay.
Ja. Also es ist etwas mehr als 20 Tankfüllungen.
Etwas mehr als 20 Tankfüllungen,
das ist Chewie wert, ja. Das wären also um die 1.500 Euro. Das finde ich echt wenig. Okay, aber gehen wir davon aus, dass sie nur ganz selten tanken muss und dass das ganz lange hält dann. Das ist ganz viel Coaxium oder was sie bei ihr da reintanken. Hyperraumtreibstoff.
Ich weiß es nicht. Es wird flüssig da reingetankt. Zumindest ist auch egal. Hm. Es wird getankt. Und wir machen uns vielleicht zu viele Gedanken über die Finanzen in dieser Galaxis, nachdem irgendjemand einfach nur eine random Zahl da reingeschrieben hat ins Drehbuch wahrscheinlich.
Nein, ich bin sicher, das wurde durchkalkuliert. Marie guckt mich ungläubig an.
Nico versucht, ein Pokerface zu bewahren. Wie auch immer. Damit hat das Imperium jetzt die Koordinaten von Pabu.
Genau. Und dann können wir die restliche Folge auch schnell zusammenfassen.
Das Imperium greift an.
Ja. Sie fangen an, die Bevölkerung sozusagen als Geisel zu nehmen und Omega liefert sich aus. Crosshair hat den Plan, einen Peilsender an das Schiff von CX2 anzubringen. Und das klappt nicht.
Er schießt daneben.
Weil er ein bisschen, und das wurde auch schon thematisiert, zittrige Hände hat. Ne? Mhm. Irgendwie geht es ihm nicht so gut. Er hat so Performance-Probleme und trifft nicht mehr immer ins Ziel. Außer es ist gerade sehr wichtig. Ja, das heißt aber, alle auf Pabu kommen mit dem Schrecken davon. Und die Bad Batch auch. Aber das Imperium hat jetzt Omega schon wieder gefangen genommen. Das zweite Mal innerhalb von 9 oder 10 Folgen.
Ja.
Ansonsten ist die Folge Piu-Piu.
Ja, teilweise auch recht gnadenloses Piu-Piu. Es gibt einen Moment, wo Hunter außen an einem LALT, also an einem der Shuttles, hängt und der Pilot sagt, ich verliere die Kontrolle, und dann schießt CX2 einfach den Piloten. Weil den kann er erwischen, Hunter nicht, und schickt
damit ihn damit die dann abstürzen.
Genau.
Das heißt, Hunter landet im Meer. Aber
schön gnadenlos.
Das zeigt uns natürlich, dass CX2 böse ist. Aber das wussten wir schon.
Ja. So, damit ist jetzt Omega wieder auf dem Weg nach Tantis.
So, und wir sind wieder in der gleichen Situation wie zum Anfang der Staffel. Sie wollen wissen, wo Tantis ist. Und sie wissen es nicht und sie haben keine Möglichkeit, es rauszufinden. Sie kennen aber eine Person, also das ist der Plan von Crosshair. Mhm. Das ist nämlich der andere Faktor. Jetzt haben sie Crosshair. Am Anfang der Staffel hatten sie keinen Crosshair. Und Crosshair sagt, ja, wie wäre es, wenn wir einfach Admiral oder Vize-Admiral Rampart fragen, seinen früheren Boss, mit dem er auch ganz gut klarkam, mit dem er auf Tantis gearbeitet hat in der ersten Staffel.
Ja, und von dem, den haben wir zuletzt gesehen, wie ihm die Vernichtung von T'Poka City in die Schuhe geschoben wurde. Ja, damit
von Palpatine.
Von Palpatine, damit das Imperium halt jemanden eben so als
Sündenbock hat.
Sündenbock abschieben kann ins Gefängnis.
Der ist in einem Arbeitslager, einem Gulag, auf irgendeinem Steinbruchplaneten.
Ein Steinbruchplaneten namens Erebus, also der heißt schon wie eine Hölle.
Genau. Und der Plan der Bad Batch ist, ihn da jetzt rauszuholen.
Mhm.
Und naja, das ist wieder eine Actionfolge. Die heißt Juggernaut, weil sie dafür einen Turbo-Tank kapern. Ich glaube, das ist der Turbotank, mit dem auch transportiert wurde, gerade von seiner Arbeitsstelle zu seiner Unterkunft zurück. Und ja, mit Vieh bringt sie dahin, glaube ich, ne? Mit ihrem Schiff.
Ja, Vieh hat auch rausgefunden, wo er ist und hilft ihm.
Und ja, kurz gesagt, sie holen ihn da raus und er will das nicht. Also will ihn nicht sagen, wo Tantis ist, und das ist eh Quatsch, die Mission, das werden sie eh nicht schaffen. Also schlagen sie ihn nieder und nehmen ihn mit. Und im Austausch für seine Freiheit ist er bereit, ihnen das zu erzählen. Es gibt eine Verfolgungsjagd, sie kämpfen gegen einen anderen Turbotank auf einer Brücke. Sie können aber besser mit dem Turbotank umgehen, als die Leute, die dafür ausgebildet wurden, mit dem Turbotank zu kämpfen. Weil sie einfach cooler sind. Und am Ende entkommen sie auf einer Serpentinenstraße in den Bergen, die dann ihnen ausgeht. Und sie springen dann gerade noch von dem abstürzenden Turbotank in Fies Shuttle zurück und entkommen von diesem Planeten. Was passiert so lange auf Tantis?
Auf Tantis wird Omega zu den anderen Kids gebracht und Carr untersucht ihr Blut. Und das Blut hat auch einen hohen M-Count, aber das heißt aus irgendeinem Grund ja offensichtlich trotzdem nicht, dass Omega machtbegabt ist oder machtsensitiv ist. Aber vor allen Dingen wird nochmal wiederholt, ihr Blut ist der Schlüssel dazu, wenn man das mit dem von anderen kombiniert, um deren M-Count zu erhalten. Das ist der Punkt.
Das ist eine ziemlich gemeine Szene. Sie wird dahin geführt, weil sie gefragt hat, was geht's eigentlich? Und dann sagt Rampart, ja, ich zeig dir das mal. Und dann führt er sie an all diesen Schleusen vorbei, immer tiefer in die Anlage, zu den anderen Kindern und sagt, so, jetzt bleibst du auch hier. Es gibt noch eine andere Doktorin, das ist Dr. Scalder. Das ist die böse Version von Emery Carr. Die hat auch ein böses Gesicht. Und die quält diese Kinder immer und gibt ihnen, nimmt ihnen ständig Blut ab und lässt sie nicht spielen und ist total streng und warum ist die da?
Die ist da, damit wir ein Gegenstück haben. Und die beobachtet sie. Es gibt ja über dem Raum, in dem die Kinder sind, gibt es noch ein so Beobachtungsdeck, wo die Leute ständig auf sie runterstarren.
Das ist auch, sie ist ein Hindernis für sie, wenn sie in wenigen Folgen selber versuchen auszubrechen. Ja. Dazu kommen wir gleich. Aber erstmal müssen natürlich unsere Helden Tantis finden.
Ja.
Und Rampart sagt ihnen, ja, es gibt halt diese eine Raumstation über Coruscant. Von der gehen die Transporter nach Tantis ab. Und man muss mit dem richtigen Schiff dahin fliegen. Nur dieses Schiff hat die Navigationsdaten.
Ja, beziehungsweise auf dieser Station bekommen die Schiffe die Navigationsdaten direkt auf ihren Computer gespielt.
Ja, also man kann die Navigationsdaten irgendwie gar nicht selber rausfinden. Man muss irgendwie einem dieser Schiffe folgen oder an Bord dieser Schiffe sein. Das heißt, sie infiltrieren die Station. Rampart gibt sich da als Captain aus und allein durch Bluffs kommen sie dann halt in die Station rein, beziehungsweise Rampart beschwert sich erst noch, dass sie nur eine Captains-Uniform verwendet haben, wobei er doch Admiral war. Ja, das ist den anderen aber egal. Aber sie haben ja bei dieser Mission nicht nur Rampart dabei, sondern auch noch jemand anderen, den wir schon lange kennen, nämlich Echo.
Der eine Weile offiziell ein Teil der Bad Batch war.
Ja, und jetzt, Echo, sagen wir immer wieder, ist ja eine der ersten Figuren, die wir kennenlernen in The Clone Wars, eine unserer Point-of-View-Figuren, auch einer der Klone, die am längsten überlebt haben. Mhm. Also es gibt nur noch wenige, die wir jetzt, also E-Rex, Echo, Wolf. Ja,
zu 80% hat er überlebt.
Ja. Und jetzt rekrutieren sie ihn für diese Mission nochmal. Wir haben also Echo im Finale dabei, das finde ich schön. Mhm. Also es ist auch ein schönes Bookend für den Charakter, dass wir ihn zum Ende nochmal sehen. Und er ist derjenige, der das jetzt alles hacken kann, um rauszufinden, in welchen Hangar müssen sie, welches Schiff brauchen sie, wie kommen sie dahin. Vor allem schleicht er sich dann an Bord dieses Schiffes. Also ich glaube, den Plan, dass sie ihn an Bord schmuggeln, haben sie von Anfang an nicht. Das ist so eine Improvisation.
Sie müssen improvisieren, weil sie feststellen, sie kriegen die Daten nicht aus dem Computer der Station und sie können ihn nicht auch einfach aus dem Schiff holen, weil das Schiff die erst bekommt, wenn es losfliegt. Dann kriegt es einen direkten Uplink, heißt es. Das heißt, jemand muss an Bord dieses Schiffes sein, beziehungsweise sie müssen mit dem Schiff mitfliegen. Dafür müssen sie andocken, aber das geht nicht, solange die Sensoren von dem Schiff aktiv sind, dass es warnen würde, wenn es berührt wird von einem anderen.
Also muss Echo an Bord sein und das im richtigen Moment ausschalten.
Und jetzt wenig überraschend passiert das, aber die kleine Sache, die ganz nett dran ist, ist, dass sie kriegen keine Rückmeldung von Echo, dass das funktioniert, weil er ständig unterbrochen wird. Dauernd läuft jemand in den Hangar, in dem er das macht. Und Hunter sagt, er schafft das, ich vertraue ihm und andockt, ohne Bescheid zu wissen, dass das so ist. Aber natürlich ist es
in letzter Sekunde. Genau in der Sekunde schaltet er diesen Annäherungssensor aus und dann kriegen die im Cockpit nicht mit, dass ein relativ großes Schiff ihnen am Popo klebt.
Ja.
Und springen in den Hyperraum und haben es damit dann geschafft, also die Bad Batch hat es damit geschafft, Tantis zu finden. Aber nun sind sie ja nicht die Einzigen, die Ausbruchspläne schmieden.
Mhm. Sondern also sie reisen jetzt nach Tantis und in Tantis, beziehungsweise in Tantis Base, der Planet ist Wayland, die Basis heißt Tantis.
Ja.
Und in Tantis, auf Tantis, unter Tantis, ich weiß auch nicht. Aber da planen die Kids, beziehungsweise Omega regt das an und sie planen dann gemeinsam, wie sie vielleicht rauskommen können.
Das Shuttle, mit dem die Bad Batch ankommt, wird relativ schnell abgeschossen. Mhm. Und sie landen alle versprengt im Dschungel. Rampart wird, nachdem sie von einem Monster angegriffen werden, direkt von Imperialen wieder aufgesammelt. Und die anderen drei schlagen sich ins Gebüsch. Aber Echo ist ja dann mit dem offiziellen Schiff an Bord von der Tantis-Station, Burg, Anlage.
Ja, ja, im Berg.
Und tarnt sich da als Stormtrooper. Oder
ja. Unter anderem, indem er einem Druiden die Hand klaut.
Genau, ja. Damit das nicht so aussieht, als wäre er verstümmelt, hat er jetzt eine Roboterhand. Und auf den ersten Blick sieht das zumindest in dieser Renderoptik identisch aus.
Also nahe genug, dass auf den ersten Blick Leute nicht direkt merken, dass ihm eine Hand fehlt. Weil schwarze Metallhand und schwarzer Handschuh sich ähnlich genug sehen. Ja. Panzerhandschuh.
Und Rampart wird dann einfach in Tantis wieder in den Kerker geworfen. Weil er ist ja bekannt, dass er ein Verräter ist oder ein Kriegsverbrecher. Also gleitet er jetzt mit den ganzen Klonen in einer Zelle. Ja, aber was macht Omega? Omega hat in der Zeit inzwischen mehrfach versucht, aus der Zelle zu entkommen und hat herausgefunden, dass in der Verkleidung ihrer Zelle, wenn sie abnimmt, wenn sie dafür lang genug Ruhe hat und die anderen Kinder ihre Aufseher ablenken, dass sie die abnehmen kann und dann so eine Art Lastenaufzug dahinter ist, mit dem die Samples ihrer Blutproben, offenbar sehr viele Blutproben, ins Labor geschickt werden. Und dann kann sie da in Bruce Willis-mäßig durch die Schächte kriechen und entdeckt da einen Ausweg. Unter anderem entdeckt sie, dass sie damit zum Zillow-Beast kommen kann, das auch noch in der Anlage eingesperrt ist. Und erstmal erkundet sie nur, ne? Also das ist alles nur ein Testlauf. Und das ist, dann kriegt Skell damit, dass da irgendwas nicht stimmt und guckt danach, aber die anderen Kinder können sie lang genug ablenken, damit Omega wieder in ihrer Zelle ist, bevor sie da reinschaut.
Ja, und unschuldig tun kann. Aber damit weiß sie, da ist ein riesiges Viech hier irgendwo, das sicherlich für Ablenkung sorgen würde, wenn man die Sicherheitsvorkehrungen ausschaltet, die es unter Kontrolle halten. Und die letzte wichtige Szene der Folge ist zwischen Emily Carr und Echo. Mhm. Echo schleicht nämlich herum in der Anlage und findet auch das Labor. Und da kommt dann Carr rein und fragt sich, was macht dieser Sturmtruppler hier, der auch eine echt schlechte Ausrede nur hat. Mhm. Und sagt dann mehr oder weniger, Moment, du musst Echo sein. Und dann haben sie so einen Moment, wo sie sagt, ich habe mit Omega geredet, hier gehen und ich weiß nicht mehr, was ich hier denken soll. Echo ist nachvollziehbarerweise vorwurfsvoll gegenüber dem, was sie dort tut und woran sie arbeiten, weil nicht nur sind es Kinder, sondern es sind ja auch eine ganze Menge Klone, die dort noch gefangen halten werden für Experimente. Und Emily Carr sagt, aber ich befolge nur Befehle.
Mhm.
Und dann wird ihr gesagt, überleg dir was Besseres. Das ist eine scheiß Ausrede.
Mehr passiert nicht in der Folge?
Nö.
Okay, dann gehen wir zum Finale, oder? Eine haben wir noch vom Finale, aber die gehört auch schon dazu. Oder?
Nee, das
ist schon die letzte. Okay, die Doppelfolge. The Carrier has arrived. Damit ist die Bad Batch gemeint, glaube ich.
Ja.
Aber wenn wir ehrlich sind, hätten die gar nicht gebraucht, um zu entkommen, oder? Also was?
Also zumindest Echo und die Kids gemeinsam.
Ja, die Kids kommen auch schon recht weit.
Oder die Kids mit Emilys Hilfe.
Also vor allem, sie schaffen es, sie haben so einen Wach-Droiden, der ihr noch das Blut abnimmt, ne?
Mhm.
Den schaffen sie umzuprogrammieren, sodass er eine Betäubungsspritze in Dr. Skelda reinhämmert, was sehr befriedigend ist. Und dann dringen sie alle in diese Schächte ein, klettern da raus, kommen beim Zillow-Beast raus, Omega legt einen Hebel um. So einfach ist das, ja. Mhm. Und das Zillow-Beast läuft amok und reißt einfach eine Spur der Verwüstung durch diese ganze Anlage und entkommt in den Dschungel, was irgendwie schön ist. Also ich finde das Zillow-Beast ja ein albernes Konzept. Ich finde das Design auch blöd, ehrlich gesagt. Das ist so ein dreibeiniger Klumpen und an dem so ein alberner Plesiosaurus-Kopf dranhängt.
Ja, also es ist dreibeinig, beziehungsweise es hat dann auf dem Rücken noch so eine Finne zusätzlich zu zwei Armen und an den Armen sind dann drei Finger dran. Es sieht irgendwie so aus, als hätte jemand in Spore herumgespielt. Erinnerst du dich an Spore?
Ich habe es nie gespielt,
aber also, es hat schon diesen Look.
Aber jetzt haben wir sehr viel Build-up gehabt für das Zillow-Beast. Das kam ja schon in vielen Folgen vor. Yeah. Jetzt hat es am Ende noch einen Einsatz gehabt, das finde ich gut. Und dass es dabei möglichst viele Imperiale niedertrampelt, die auch zu dumm sind, rauszufinden, wie sie dagegen vorgehen können. Weil sie wissen ja eigentlich schon, dass es nichts bringt, drauf zu schießen. Aber sie machen es halt trotzdem. Und machen es damit nur stärker, glaube ich.
Ja. Und währenddessen klettern die Kids. Und der Kleine, Baron heißt er übrigens, was genauso klingt wie ein schottisches Wort für kleines Kind.
Ah, okay.
Was süß. Wahrscheinlich kein Zufall ist.
Ja. Einer von denen hat ihn immer im Rucksack. Genau. Und dann hat er das Kleine nochmal sein Püppchen dabei.
Ja, es ist, ja, das ist furchtbar niedlich. Mhm. Aber damit klettern sie jetzt durch diesen ganzen Berg nach oben, um zu entkommen. Während Chaos losbricht, weil das Zillow-Beast unterwegs ist, Clone Force 99, die sich durch den Dschungel jetzt der Basis genähert haben, sagen, oh, das ist ein guter Moment wahrscheinlich, um da einzudringen.
Ist es auch die Tür offen, weil die aufgebrochen wurde von innen?
Jetzt ist keine Tür mehr da, könnte man auch so sagen, zumindest an der Stelle. Und an diesem Moment denkt sich unser Oberbösewicht Hemlock, dass er vielleicht Hilfe braucht. Und wir bekommen die Anti-Bad Batch.
Genau, er holt da 4 bis 8, ist es irgendwie unklar, Leute aus dem Kryoschlaf, ne? Also oder sowas. Die sind in so Kapseln, die schlafen nicht normal. Die sind so böse, dass sie in so Särgen leben.
Die müssen eingefroren sein.
Und die sehen wir hier zum größten, also bis auf CX2, sehen wir die hier zum ersten Mal. Und die anderen sind, einer hat so ein Katana, oder zwei Katanas, glaube ich, ne?
Ja, zwei
Energieklingen. Einer hat so einen Kampfstab und dann ist da noch einer.
Mit
und
einer Bola? Nee, einer hat dann eine Bola, die er wirft, die so Entladungen hat. Also,
ich habe da schon so Inquisitoren-Vibes bei denen, schon weil die bisschen, haben auch so ähnliche Helme und verschiedene Designs, aber irgendwie doch ähnliche. Das ist so, was die Inquisitoren später für die Jedi sind hier diese Kloneinheiten, die CX-Einheiten für die Bad Batch. Ja, das können wir auch dann kurz sagen. Die werden dann halt auf die Bad Batch losgelassen und besiegen die sofort.
Und gewinnen.
Sofort. Ja. Und dann hackt auch noch, ich glaube es ist CX-2, hackt Crosshair die Hand ab, was ich echt fies finde.
Ja, also man sieht, wie er zuschlägt. Man sieht nicht wirklich, wie die Hand abgeschnitten wird, aber es ist ein.
Wir sehen später, dass
er sie nicht hat.
Also das ist jetzt so, das ist schon ganz. Also tatsächlich, als wir die Folge geschaut haben, erstmal wusste ich halt nicht, wie geht das jetzt aus? Gehen die vielleicht alle drauf? Das kann ja schon mal passieren. Ja. Das ist immer noch eine Kinderserie irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Darüber reden wir vielleicht nochmal. Ich weiß gar nicht, für wen die Serie eigentlich ist, weil sie wird schon sehr düster.
Ich meine, da wir ja noch Folterszenen haben.
Ja, genau, dann werden die halt in den gleichen Raum gepackt, wo die anderen Klone aufgewacht sind und werden da gefoltert. Und dann würde ich sagen, das war jetzt nicht so die erfolgreiche Rettungsmission.
Nein.
Aber Omega hat sie ja selber befreit inzwischen. Und die könnte zwar jetzt mit Echo und Emery entkommen.
Ja, also die treffen aufeinander, die Kids und Echo und Emery.
Ja, und Emery bringt sie zu einem Shuttle und sagt, okay, ich habe jetzt auch die Schnauze voll, ist die Firma, bei der ich arbeite, gerade von einem Monster eingerissen worden. Sie sagt nicht, dass das Teil ihrer Entscheidungsfindung ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eine Rolle spielt.
Ja.
Und dann sagt sie, hier, ich fliege euch jetzt mit dem Shuttle weg. Die kriegt Koordinaten von Echo, wo sie hinfliegen soll, wahrscheinlich um Rex zu treffen. Und nimmt dann die ganzen Kids mit, aber Echo und Omega bleiben da, weil jetzt müssen sie ihre drei Kumpel retten.
Ja, die gekommen sind, um sie zu retten. Ja. Und jetzt müssen es andersrum laufen.
Also das Finale ist halt nicht, die Bad Batch rettet Omega, sondern das Finale ist, Omega geht zurück nach Tantis, um die Bad Batch vor Hemlock zu retten und seinen bösen CX-Klonen. Und vorher befreien sie aber noch ganz viele andere Klone, um eine kleine Armee aufzubauen, um dann gemeinsam Hemlocks Kontrollraum zu stürmen und befreien dabei auch Rampart und Nala Se. Und Nala Se sagt aber, okay, ich muss aber hier sicher gehen, dass meine Forschungsergebnisse nicht dem Imperium in die Hände fallen. Also geht sie in ihr altes Labor zurück und Rampart folgt ihr.
Ja.
Ja, Nala Se hat sich einen Thermaldetonator geschnappt, weil sie einfach diese ganze Datenbank auslöschen möchte. Aber Rampart glaubt, dass er vielleicht an dieses Wissen rankommen könnte, um dann dem Imperator sich wieder einzuschleimen. Also versucht er, sie aufzuhalten.
Ja, beziehungsweise erstmal rauszufinden, was es überhaupt ist. Aber er denkt sich, es kann nicht schaden, der letzten Klonwissenschaftlerin zu folgen, die das Imperium hat.
Genau.
Und stellt sie im Labor, als sie anfängt, dort Daten abzurufen und Sachen zu löschen. Und kriegt raus zumindest, in welche Richtung das geht. Und freut sich, dass er jetzt vielleicht eine Verhandlungsbasis hat.
Und als er glaubt, dass sie ihm nicht mehr dienen kann, erschießt er sie einfach.
Ja.
Also Nala Se, tot.
Nicht gründlich genug. Also nicht so sehr, dass sie nicht noch, obwohl sie hatte ihn,
glaube ich, einfach schon. Es gibt ja diese so einen Todmannschalter sozusagen. Ja. Ne? Also du kannst dir einen Finger drauf lassen auf den Dingern offensichtlich. Und wenn du ihn runternimmst, dann gehen sie hoch. Also sie lässt dann den angezählten Thermaldetonator einfach los im Tod. Und der geht hoch und jagt die ganze Anlage, also diesen Teil der Anlage, das Labor von ihr, mitsamt Rampart in die Luft. Rampart auch tot.
Ja.
Verdient.
Ja, verdient. Also
kein sehr komplexer oder interessanter Charakter, ne? Aber er war nicht mal so interessant, dass man ihn hassen könnte.
Ich fand tatsächlich teilweise einige Szenen mit ihm noch sehr unterhaltsam jetzt. Aber er hat es echt verdient.
Er ist interessanter geworden dadurch, dass er halt so abgestürzt ist. Also, dass er als Gefangener wieder aufgetaucht ist und dann mit ihnen zusammenarbeiten musste. Das hat ihn kurz interessant gemacht. Ich weiß aber nicht, ob ich mehr gebraucht hätte von ihm. Es war schon okay, dass er jetzt dann auf diese Art und Weise sich aus der Serie verabschiedet hat.
Ja, aber tatsächlich war die Wandlung dieses Charakters und die Sassiness und dergleichen einer der Punkte, den ich hervorheben wollte, als positiv.
Ja, also sagen wir so, man hätte vielleicht noch mehr mit ihm machen können. Vielleicht hätte man ihn in späteren Serien nochmal rauskramen können. Aber da er keine von den Figuren ist, die in Rebels oder so schon mal vorkamen, hat wahrscheinlich der Filoni nicht gewusst, was er mit ihm noch machen soll und hat ihn einfach abgeschossen. Wenn ich genau darüber nachdenke, ist es eigentlich einer der spannenderen Charaktere, die der Filoni geschrieben hat. Und er hat irgendwie ein Händchen dafür, die schneller umzubringen als die langweiligen, die er aber irgendwie persönlich lieber mag. Naja, also wir haben jetzt die meisten offenen Fäden abgeschlossen und kommen zum Finale. Klone gegen böse Klone, und, um die Bad Batch zu retten.
Ja, und Omega gegen Hemlock.
Ja.
Der ziemlich unter Druck steht. Hemlock bekommt auch wieder einen Anruf von Tarkin. Der sagt, sagen Sie mal, ich habe gehört, dass Ihnen das Zillubeast weggelaufen ist. Das ist
und er dann, ja, aber ich habe schon so kleine Plakate an die Laternen hier gehängt.
Ich habe
Foto
das,
und
ich habe das Zillubeast bei Tasso gemeldet. Das finden wir schon wieder.
Ja. Nicht ansprechen, ja, einfach nur melden, wo es ist.
Ja, genau. Ist scheu.
Sein Furcht-Zillobiest. Übrigens, wie gesagt, Badger die ganze Zeit nicht da oder Trippy. Also haben sie auf Pabu gelassen, ist auch besser.
Ja, ist besser so. Ich weiß nicht, ansonsten hätte Trippy vielleicht noch wiederum sich mit dem Zillobiest verschmolzen.
Oh, das hätte aber nützlich sein können.
Ja, aber das hätte vielleicht den Rahmen dieser Folge gesprengt.
Also Finale ist, erstmal kriegen sie voll aufs Maul von der CX-Gruppe. Und es sterben auch nochmal eine Reihe Klone, die unbenannt sind.
Mhm.
Und dann schafft's aber die Bad Batch, sich zu befreien. Ne? Also ja. Wrecker schafft's, glaube ich, sich aus seinem Folterdings rauszubrechen.
Ja, beziehungsweise einer von den Haltern wird irgendwie beschädigt von jemand anders und dann kann er rausbrechen und die befreien sich dann gegenseitig. Und es kommt dann aber zu einem finalen Standoff, weil Hemlock es schafft, Omega als Geisel zu nehmen.
Ach so, du springst jetzt ganz schön nach vorne. Wir haben ja erstmal noch den Kampf im Kontrollraum.
Ja, gut. Entschuldigung. Möchtest du den Kampf im Kontrollraum beschreiben?
Nö, er ist nämlich sehr chaotisch. Aber ich wollte jetzt zumindest nicht überspringen, weil okay. Da sterben ja auch nochmal Charaktere. Ja. Und letztendlich geht es halt darum, Wrecker, Hunter und Crosshair befreien sich und schaffen es. Okay, jetzt hast du mir das so angeboten und ich muss das jetzt ausfüllen und jetzt wird klar, dass das total lahm ist, was ich hier beschreiben muss. Aber okay, aber wir müssen halt drüber reden. Na, so lahm ist es nicht. Es ist eine ganz gut gemachte Action-Szene.
Ja.
Und wir sehen jeden von den CX-Leuten halt draufgehen. Und am Ende fällt Hunter mit der Energielanze von einem anderen bösen Klon CX2, also den bösen Crosshair, während der gerade wieder dabei ist, schon wieder Crosshair zu verstümmeln oder zu töten. Also Hunter rettet Crosshair vor seinem düsteren Zwilling sozusagen. Das ist sicher auch irgendwie poetisch, keine Ahnung. Aber auch wenn alle bösen Klone besiegt sind, Hemlock entkommt mit Omega als Geisel.
Ja, und der ist ja jetzt wirklich mit dem Rücken zur Wand.
Ja. Er will zu seinem Shuttle und er hat noch Scorch dabei, also diesen einen Kommandoklon. Aber er hat jetzt halt keine Mittel mehr, sich zu verteidigen, er will nur noch fliehen.
Ja, und er braucht Omega, weil sie ist wirklich der letzte Chip, den er noch hat.
Ja.
Weil die Daten sind vernichtet worden von Nala See, das erfährt er, dass er das nicht mehr hat. Seine ganze Anlage hier in Mount Tantis ist kaputt, weil ein riesiges Zillobiest einmal durchmarschiert ist. Und die Kinder sind weg, mit denen er gearbeitet hat. Das ist also die letzte Sache, die er hat. Er legt Omega Handschellen an und schleppt sie mit. Die Bad Batch verfolgt sie und dann steht er da und.
Ja, erstmal schießen sie sein Shuttle kaputt.
Stimmt. Also, dass er damit nicht entkommen
kann. Sie schaffen es, das Shuttle abzuschießen, damit er da mit dem Rücken zur Wand steht. Wie du schon sagtest, die schießen Scorch über den Haufen, der fällt unzeremoniell da in die Tiefe. Das ist so eine klassische finale Showdown-Situation. Ja. Da ist ein langer, langer Steg, der zu diesem Shuttle hinführt und es regnet und gewittert und es ist dunkel und der Standoff ist halt dann auf der einen Seite. Also Geiselsituation, ne? Hemlock hat Omega in der Hand und Crosshair und Hunter verfolgen sie und sie sind viel zu weit weg, um sie einzuholen. Und was Hemlock noch machen könnte, ist, Omega umzubringen oder über das Geländer zu werfen oder sie beide runterzustürzen. Aber er weiß, sie wissen ja auch, dass er sie braucht, weil er sonst vor Palpatine komplett versagt hat.
Ja. Aber es ist halt so eine Pattsituation für einen Moment, weil er die Waffe auf sie gerichtet hat und mit der Handschelle an ihr fest ist. Genau, er hat sie an sich festgemacht. Und sie hat aber immer noch das gestohlene Werkzeug dabei, mit dem sie die Wand aufgehebelt hat.
Mhm.
Also es ist nur so ein kleines Häkchen oder so etwas, so ein kleines Werkzeug. Das hat sie ursprünglich von dem Roboter, der die Kinder immer untersucht, von dessen Zeugs gestohlen, ohne dass es bemerkt wurde.
Mhm.
Aber damit hat sie schon mehrfach die Wand aufgestemmt. Es ist nur so lang wie ihre Hand ungefähr. Aber trotzdem, das hat sie noch und kriegt das aus ihrem Ärmel rausgebastelt und dann sagt Hunter zu Crosshair, du schießt jetzt auf die Handschelle. Und Crosshair ist entsetzt, weil er ist unsicher und er ist verletzt und wie soll er das bitte schaffen? Und dann gibt es aber den Moment, wo alle sich einander vertrauen und alles funktioniert. Omega sticht Hemlock mit ihrem kleinen Werkzeug ins Knie, daraufhin reißt er die Hand hoch. Crosshair schießt die Verbindung zwischen den Handschellen durch.
Auf Hunter gestützt, weil er nur noch eine Hand hat.
Ja. Mit dem sozusagen als Tripod. Und damit kann Omega sich von Hemlock entfernen und er wird mehrfach von Hunter und von Crosshair angeschossen, erschossen und fällt dann in die Tiefe.
Er ist doppelt tot.
Er ist so tot. Oder dreifach
tot, ja.
Er ist sehr tot. So tot, wie man sein kann, ohne dass man die Leiche sieht.
Okay. Aber ich glaube, wir werden ihn nicht wiedersehen. Ich bin mir sicher, wenn Dave Filoni eine Möglichkeit gesehen hätte, ihn nochmal irgendwo einzubauen, hätte er es schon getan. Aber gut, das ist noch nicht lange her, ne? Also mal gucken.
Vielleicht,
nein,
vielleicht.
Der ist doch tot, oder? Bitte.
Ich gehe davon aus. Keine Ahnung, vielleicht, jetzt kommt ja demnächst die Maul-Serie, taucht der da dann wieder auf, vollkommen überraschend. Also ich will mich nicht hundertprozentig festlegen, dass Leute tot sind.
An was werden wir uns erinnern, wenn wir an Hemlock denken?
Dass er so langsam geredet hat, daran werde ich mich erinnern. Und dass er diesen Fascho-Haarschnitt
hat. Er hat den Fascho-Haarschnitt, ja. Das ist seine Hauptsünde, würde ich sagen.
Seine Modesünde ist wichtiger, als dass er Kinder foltert.
Aha.
Ja, so endet er auf jeden Fall. So endet noch nicht ganz die Serie, wir bekommen noch einen Epilog.
Ja, sie hauen dann ab mit irgendeinem Shuttle, ich weiß gar nicht, mit welchem Schiff sie nochmal dahin kommen. Also Echo, Hunter, Crosshair, Omega, Wrecker. Wrecker schon ziemlich am Arsch jetzt.
Mhm.
Gut, Crosshair natürlich auch mit nur noch einer Hand. Und dann kommen sie gerade rechtzeitig, bevor Tarkins Sternzerstörer aus dem Hyperraum fallen. Der wird es am Rechten sehen und sieht, okay, diese Anlage ist komplett Verlust. Und kann dann aber auch direkt entscheiden, dann werden wir alles, was hier noch übrig ist, salvagen. Und das ganze Geld geht jetzt in mein Projekt, ja, in Project Stardust.
Der ist zufrieden. Für Tarkin ist der Tag gut gelaufen. Einer seiner Konkurrenten wurde ausgeschaltet. Er kriegt mehr Kohle für seine große Kanone.
Für seine große Knarre.
Seine große Knarre, genau.
Ja, die Bad Batch lässt sich auf Pabu nieder. Echo lässt sich aber erstmal entschuldigen. Also der wohnt noch nicht bei denen. Der sagt, ich muss weiter mit Rex zusammenarbeiten. Wir müssen mit Senatorin Chuchi und so was aufbauen. Also geht er nach Pantora, wo Rex seine frühe Rebellenbasis hat.
Mhm.
Aber Wrecker, Crosshair, Hunter und Omega bleiben auf Pabu, auf dem Santorin-Planeten. Und wir sehen dann in einem Epilog, der wahrscheinlich so 12, 13 Jahre später spielt, das wird uns auch nicht gesagt, dass Omega, als sie erwachsen ist, sich nachts davon schleicht, um sich der Rebellion anzuschließen.
Ja.
Aber.
Und Hunter sie noch kurz zur Rede stellt, aber sie sagt, hey, ich muss das tun, weil wir das Richtige tun müssen.
Sie nimmt das Schiff mit, das sie hier zu dem Zeitpunkt benutzen, was auch immer das ist, weil die Marauder wurde, das haben wir gar nicht gesagt, die Marauder wurde zerstört.
Oh ja, im Anflug.
Die Marauder wurde zerstört, als das Imperium Pabu angegriffen hat.
Oh stimmt, ja, da wurde sie in die Luft gejagt und dann mussten sie mit einem anderen Schiff hinterher, du hast recht. Ja, und
jetzt? Ja, ich glaube, mit Fies-Schiff sind sie hinterher geflogen.
Ja.
Ja, und Badger bleibt auch bei Hunter. Gut, dass Trippy Badger ihn auf Gesellschaft leistet. Trippchi.
Ja.
Und damit endet die Serie. Wir wissen nicht, was dann aus Omega wird in der Rebellion, aber wir gehen mal davon aus, sie wird da irgendeine Führungsposition bekommen, weil sie ist ja taktisch sehr geschult und eine gute Pilotin und.
Ja, oder Wissenschaftsoffizierin,
was
auch immer. Aber wir sehen vor allen Dingen auch nochmal den gealterten Hunter mit grauen Schläfen.
Mhm.
Es wurde ja schon gesagt, dass Klone schneller altern.
Ja.
Auch über das schnelle Heranwachsen hinaus und
das ist schon fies.
Das hat ihn schon eingeholt, ja.
Wobei, wie gesagt, wir wissen, es könnte zwischen 10 und 18 Jahren später sein.
Hm.
Aber wir gehen jetzt nicht so weit nach vorne und reden über die Rebellion, da kommen wir noch hin. Das war also der Abschluss von The Bad Batch. Und wie fandest du jetzt die dritte Staffel?
Ein bisschen zu lang für das, was in hier passiert. Also viele, viele Sachen lassen sich ein bisschen länger Zeit. Teilweise verstehe ich es und teilweise finde ich es auch gut. Wenn wir zum Beispiel dieses haben mit Omega ist ziemlich lange auf Tantis, bevor irgendwas sich verändert an ihrer Routine und an ihrem Tagesablauf. Mhm. Einfach, dass wir vermittelt bekommen, wie zermürbend das sein kann. Aber viele von den Gesprächen sind ein bisschen langsam. Aber es gab echt auch wirklich eine Menge Aspekte, die ich mochte. Manche sind cheesy, wie die Anti-Bad Batch. Ich habe so eine Schwäche für und hier ist die böse Gruppe, die genauso ist wie ihr, nur böse. Und ich mochte, wie ich schon sagte, den Switch mit Rampart, der nicht gut ist, aber ein Opportunist und mit ihnen zusammenarbeitet, wenn man ihn ausreichend davon überzeugt, dass das gut für ihn wäre. Und dabei aber ein arroganter kleiner Scheißer ist, der sich darüber beschwert, dass sein Rang der falsche ist, der zwischendurch dann auch, wenn Leute sagen, hä, woher wusstest du das oder wie hast du das hingekriegt, so, ich bin nicht nur durch Beziehungen Admiral geworden, Entschuldigung. Also es ist auf einmal, wie du sagtest, ein sehr viel interessanterer Charakter, als er vorher war. Und ich finde auch sein Ende gut, dass er da halt wirklich nochmal, er hätte ja die Chance, auf der Seite der Guten zu bleiben, in Anführungsstrichen, und vielleicht versuchen, sich da gut zu stellen und daraus was zu ziehen. Aber nein, er muss ein gieriger, kleiner, imperial Opportunist sein, der versucht, irgendwie in der Richtung wieder was für sich rauszuschlagen. Das finde ich einen guten Arc insgesamt.
Die böse Klongruppe wurde übrigens in der Produktion inoffiziell The Worst Batch genannt von einigen. Das finde ich ganz passend. Hätte ich vorher wissen. Ich habe es gerade hier bei den Trivia gelesen. Hätten wir sie auch so nennen können.
Das finde ich ziemlich gut,
ja. Aber es ist ja weg. Also Worst Batch gab es nur eine Folge lang.
Aber wie gesagt, sowas mag ich irgendwie.
Die Trivia sagt auch, dass ursprünglich der Plan war, dass Omega dann eine große Rolle spielt in der Rebellion oder dass sie generell eine wichtige Figur wird im Star Wars Kanon, aber dass das dann geändert wurde. Hast du Vermutungen, was das hätte sein können? Also, dass Omega dann ein Major Player sagt hier Wikipedia. Was hätte das denn sein können? Also,
ich bin überlegen, was zu dem Zeitpunkt noch an Projekten ausstand. Es gab ja mehrere Projekte, die dann gestrichen wurden.
Ja, stimmt. Also gut, es sind so viele Star Wars Projekte angekündigt worden an Trilogien und Standalone-Filmen, die da nie kamen. Aber das ist ja gar nicht so lange her.
Mhm. Aber wie hieß denn die Serie, die es dann doch nicht gab, um die X-Wing?
War das eine Serie?
Staffel.
War es nicht ein Rogue Squadron-Film
tatsächlich? Oder ein Film? Aber dass sie da vielleicht mit dabei gewesen wäre, als eine der Pilotinnen?
Ja, oder man hätte halt definiert, dieser und dieser Charakter, den es schon gibt, ist eigentlich Omega.
So wie der Typ mit dem Bart aus
Nick
Jedi.
Nick Sand, der dann Rex wurde, ja. Aber dazu kommen wir noch. Ja, das hätte man sagen können. Das ist eigentlich einfach ein Holdo oder so. Oder? Hätte nicht ganz gepasst vom Alter, ne?
Nee.
Und ja, doch, eigentlich schon.
Außerdem bist du die Person, die ja immer noch mit einem starken neuseeländischen Akzent sprechen.
Ja, dieser Akzent ist immer noch mein Hauptproblem.
Echt?
Also ich finde ihn sympathisch, aber er reißt mich ein bisschen raus, weil die männlichen Klone den halt nicht haben. Emery hat den auch, aber nicht so stark wie Omega. Und ja, der Schauspieler in den Filmen ist natürlich Maori und hat den ein bisschen, aber nicht so.
Nein, keine Ahnung. Irgendjemanden muss es in der Kloneinrichtung gegeben haben in Tipoca City mit diesem Dialekt.
Das ist der Grund, ne? Also das ist ein Dialekt, nimmst du ja nicht an, weil du den genetisch hast, sondern weil du so aufwächst, dass die Leute so mit dir reden. Also vielleicht ist das ja auch ein Camino-Dialekt. Vielleicht reden Caminoaner untereinander so.
Du meinst, wenn sie nicht sehr langsam und seufzend reden.
Vielleicht reden nur Wissenschaftler und Politiker so. Vielleicht reden normale Caminoaner.
Wie Kiwis.
Ja.
Ich mag das. Das ist jetzt mein Headcanon. Okay. die ganzen Ingenieure und die Lunchlady.
Ja, und das ganze Unterhaltungsvideoprogramm und sowas, was sie den Kindern zeigen. Das ist alles alte caminoanische Saturday Morning Cartoons und da reden die so.
Die reden alle so, ja, okay.
Weil das von einer anderen Kaste gemacht wird oder von aus einem anderen Land. Ne? Sie werden ja verschiedene Dialekte haben dürfen auf dem kleinen Planeten.
Meinst du, es gibt mehr als die Poker City auf diesem Planeten?
Jetzt? Nee.
Nee, eben nicht.
Eigentlich nicht, nee.
Nachdem sie sagen, quasi alle Caminoaner sind tot, nachdem wir diese eine Stadt vernichtet haben.
Es gibt ja immer nur eine Stadt pro Planet.
Manchmal gibt es zwei.
Aber dann gibt es auch zwei Völker. Okay, Mos Eisley hat irgendwie
Mos Eisley und Mos Espa
und Anchorhead sind drei Städte wir kennen.
Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob alle davon als Stadt sich qualifizieren, aber man muss es ja auch relativ
gibt's auch noch. Auf Santorin gibt es vier benannte Städte und ich glaube, in drei davon kannst du in Outlaws reisen. Also ein paar sind sehr klein. Aber
das freut mich für dich. Du hattest Spaß mit Outlaws.
Ja, aber darüber reden wir in einer späteren Folge.
Reden wir darüber, was dir hier dran Spaß gemacht hat. Was waren deine Highlights?
Ich fand es am Ende tatsächlich ziemlich geil. Also die letzten drei Folgen haben mir wirklich, wirklich gefallen. Natürlich ist es ein bisschen albern, dass die Kinder wieder eigentlich die Situation lösen und die Erwachsenen nur Mist bauen. Oder? Dass Omega ja diejenige ist, das Wunderkind, die alles hinbekommt und die Bad Batch selber eigentlich ja, sich leicht überrumpeln lässt.
Aber
es ist halt immer noch eine Kinderserie.
Ja, das war ja die Frage.
Oder ist halt auch nicht, ich weiß es nicht. Für wen ist das?
Also ich glaube schon, dass es für jüngere Leute weiterhin ist. Weil wir sagen dann zwar immer, oh, hier ist eine Menge Gewalt, aber...
Es ist unblutige Gewalt.
Es ist unblutige Gewalt. Ja. Und ich glaube, wir als Erwachsene sind empfindlicher für den Gedanken, dass Kinder Gewalt sehen, als Kinder tatsächlich dafür sind, wie es hier gezeigt wird. Also, da müssen jetzt aber Leute, die Ahnung von Kinderpsychologie haben, drüber reden. Ich kann nur sagen, dass das immer mein Eindruck ist, dass wir uns mehr Gedanken darüber machen, ob Kinder das vertragen, als Kinder tatsächlich Probleme damit haben.
Also, ich finde so Verstümmelung schon ziemlich übel, ehrlich gesagt. Was ja in dieser Serie mehrfach passiert oder auch in The Clone Wars immer. Aber das gehört wohl zu Star Wars dazu.
Ich wollte gerade sagen, das ist etwas, was in Star Wars einfach passiert. Und ich kann mich nicht erinnern, dass das irgendwie groß was mit mir gemacht hätte, als ich als Kind gesehen habe, wie Obi-Wan jemandem... Das kommt doch. Die Dinge, die Obi-Wan
tun. Naja, wir haben auch Verstümmelungen in der Prequel-Trilogie, die wir schon besprochen
haben. Aber die habe ich nicht als Kind gesehen.
Ja, klar. Aber ja, mich hat das aber schon mitgenommen als Kind. Das weiß ich noch, ja. Also nicht das mit Obi-Wan, aber andere Sachen.
Okay. Vielleicht bin ich auch einfach...
Härter als ich. Klar, natürlich.
Unempfindlicher. Oder habe nicht verstanden, was da passiert. Wer weiß das schon?
Das Problem bei Staffel 3 ist, wenn wir sie jetzt empfehlen, ist, dass wir nicht einzelne Folgen empfehlen können. Oder sagen, die Folge könnt ihr euch sparen. Man muss die schon komplett gesehen haben. Man muss die ganze dritte Staffel gucken, um eine sinnvolle Story zu haben. Und das ist zum einen eine Schwäche, weil es hat halt echt Längen, wie du schon sagtest. Zum anderen ist es aber auch wirklich ganz gut durchdesigntes Narrativ. Das funktioniert. Es gibt halt viel hin und her, weil es sich ja irgendwie doch auf 16 Folgen, also 15,5, ausdehnen muss. Ich glaube, das Ende von Staffel 2 ist immer noch ein bisschen stärker als die ganze dritte Staffel.
Ja, aber die dritte Staffel ist insgesamt, also ist durchgehend auf einem recht guten Niveau und das Finale ist auch wieder ziemlich stark. Nichts davon fand ich jetzt wirklich so emotional packend wie eben das Ende von Staffel 2 oder so gut inszeniert, aber insgesamt besser als die anderen Staffeln.
Ich denke, man könnte höchstens die Folge auslassen mit der Nebenmission für Fennec Shands, die brauchst du nicht. Und die Folge darauf mit Ventress kannst du eigentlich auch skippen. Da lernst du als Zuschauer nichts Neues, oder?
Nein, ich bin gerade überlegen. Doch, die Info, was M-Count und sowas bedeutet, bekommt man ja auch an anderer Stelle in der Serie dann wieder. Und
aber jetzt zu sagen, guckt euch nur die zwei Folgen nicht an, ist ja auch Quatsch. Dann kann man sich auch gleich die ganze Staffel anschauen.
Ja, aber würdest du sie insgesamt empfehlen?
Ja.
Gut.
Ja, schon. Also ich hatte Ermüdungserscheinungen, als wir sie jetzt gerade geschaut haben. Aber ich glaube, für einmal gucken ist es schon in okay. Also das ist ist solide Star Wars. Es ist in Ordnung.
Wir sitzen immer wieder zur gleichen Zeit. Entschuldigung.
Wir wollen uns nicht unterbrechen und schauen uns dann kurz an und dann sagen wir doch gleichzeitig
was. Ja, unser Timing ist großartig. Nein, was ich sagen wollte ist, ich erinnere mich, wie wir sie das erste Mal gesehen haben und da fand ich sie richtig gut. Und jetzt beim zweiten Mal fallen die Längen mehr auf, sag ich mal. Auch weil wir sie alle hintereinander weggeguckt haben und ursprünglich haben wir immer einzelne geschaut.
Ist es auch so, dass sich viel Spannung aufbaut und dann das Versprechen oft nicht einhält. Und wenn du es beim ersten Mal guckst, dann bist du noch ein bisschen, dann reißt sich das ein bisschen mehr mit. Aber wenn du schon weißt, auf was es hinausläuft, wirkt es halt ein bisschen zahnlos oft.
Ja, weil das heißt aber, dass wir den Leuten jetzt, falls sie es jetzt erst noch gucken wollen...
Ja gut, das haben wir eh alles gespoilert. Ne?
Dieses Vergnügen jetzt ruiniert haben, es tut mir leid.
Also die Spannung war halt, dass wir wirklich nicht wussten, was aus den Charakteren wird. Wir wussten es bei keinem einzigen Charakter, ob sie das hier überleben. Und das ist bei Star Wars ja selten. Beim zweiten Mal gucken ist das weg, wenn du schon weißt, auf was hinausläuft. Aber dafür, dass ich es halt schon wusste, war das immer noch eine gute Unterhaltung, weil es gut gemachte Action einfach ist.
Ja, und es sieht toll aus.
Es ist leider halt so, dass wie bei vielen von Dave Filonis Projekten die Charaktere alle Abziehbildchen sind, die keine Tiefe haben. Omega hat am Ende schon ein bisschen mehr gewonnen. Crosshair ist interessanter geworden. Aber alle Bösewichter sind halt einfach nur böse.
Ja. Ich mochte auch Nala Se hier, die mehr oder weniger sagt, ich versuche hier in einer furchtbaren, in einer echt schlechten Situation das Beste noch zu machen. Also aus einer Nicht-Figur einen Charakter gemacht.
Mhm. Nalassé ist ja nicht aus den Filmen, ne? Also wir haben nur Tawn Wee und Lamassu in den Filmen.
Ja.
Nalassé ist ja eine Clone Wars-Erfindung.
Ah, stimmt.
Von daher. Ja. Ich glaube, aber sie haben aus Lamassu und Tawn Wee aber auch mehr gemacht. Ne? Also gerade, weil sie ja noch so verräterisch und fies werden am Ende, bevor sie dann entweder draufgehen, weil sie von Fennec Shand ermordet wird, die eine, ne? Und der andere versauert immer noch irgendwann im Knast, glaube ich.
Ich glaube, ja. Gut, das war unsere abschließende Besprechung von The Bad Batch, aber The Good Batch geht weiter. Und falls sich nicht drastisch irgendetwas ändert, reden wir als nächstes über Tales from the Empire.
Ja, wir reden über 2 oder 3 Folgen von Tales from the Empire. Das Problem bei Tales ist, dass es ja sich über Jahrzehnte erstreckt.
Ja.
Die ersten beiden, 2 von den Folgen von Empire haben wir schon besprochen, weil die noch während der Prequel-Ära spielen.
Ja. Und jetzt müssen wir die nächsten paar besprechen. Und
jetzt besprechen wir 2, die während des frühen Imperiums spielen. Und dann gibt es aber nochmal eine, wo es unklar ist, und eine, die auf jeden Fall schon in der Post-Empire-Ära spielt. Die heben wir uns dann noch auf.
Okay. Gut, aber das ist das, womit es dann höchstwahrscheinlich weitergehen wird. Es sei denn, es passiert noch irgendetwas oder wir vergleichen noch Daten.
Und naja, werden, denke ich, über Maul reden.
Ja.
Also, so wie ich das sehe, spielt das zwischen seinem letzten Auftritt in... Ich weiß es nicht genau. Es wirkt auf mich, als würde es nach dem Ende von Clone Wars spielen, wo er ja entkommt.
Mhm.
Aber vor Solo. Es kann aber auch sein, dass es noch während Clone Wars spielt.
Aber das werden wir wissen,
ja,
wenn wir drüber reden.
Genau. Ich kenne nur ein paar Teaser bisher, deswegen. Gut. Mal schauen. Wenn wir das hier aufnehmen, kommt das in 5 Tagen raus. Also,
ja.
Ich bin gespannt.
Ich ebenso. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Nico.
Und danke tschüss. Dir. Tschüss.